Jetzt begrüße ich Götz Ruprecht zum Thema Dual-Fluid-Reaktoren. Guten Tag, Herr Ruprecht.
Guten Tag.
Wir sprechen heute über Dual-Fluid-Reaktoren, die womöglich die Lösung des Energieproblems sein könnten. Bitte erklären Sie mir doch mal in einfachen Worten, welches Prinzip dahinter steht.
Gut, das Prinzip des Dual-Fluid-Reaktors besteht im Reaktorkern. Das haben wir übrigens auch zum Patent angemeldet, vor einiger Zeit schon. Der Reaktorkern besteht aus einer Brennstoffflüssigkeit und einer Kühlflüssigkeit. Und beide Flüssigkeiten werden im Kern in thermischen Kontakt gebracht, sodass die Wärme über die Kühlflüssigkeit abgeführt wird und der Brennstoff über die Brennstoffflüssigkeit jederzeit in aufgefrischter Form zirkulierend dem Kern zugeführt werden kann, immer in der optimalen Mischung. Und die Konsequenz davon ist, also zum Ersten erhöht das die Energieeffizienz ganz enorm. Es hat sich ausgestellt bei unseren Berechnungen, dass man den Kern in einem Bruchteil der Größe bei gleicher Leistung heutiger Kerne, also wir reden so über ein Zehntel der Größe, bauen kann. Und damit benötigt man erheblich weniger Strukturmaterialien im Kern. Und die Effizienz wird dadurch ganz enorm gesteigert. Das wäre so der erste und Hauptvorteil. Mhm. Und über die vielen weiteren Vorteile können wir gerne noch reden.
Vergleichen wir das mal mit den heutigen Kernreaktoren. Die lassen, wenn ich richtig informiert bin, gewissermaßen 99% ihres Potenzials eigentlich links liegen. Doch die verbleibenden 1% sind immer noch effizienter als die erneuerbaren Energien. Wie steht es um die Effizienz eines Dual-Fluid-Reaktors?
Ja, da muss man vielleicht nochmal auf die Druckwasserreaktoren eingehen, wie sie ja heute verwendet werden. Warum verwenden die nur 1%? Das hat auch zwei Komponenten. Das beginnt schon bei der sogenannten Anreicherung, die ja vorgelagert ist, wo man das Uran auf einen so anreichert, dass es überhaupt erst in diesen Reaktoren spaltbar wird. Und da gehen bereits etwa ein Zehntel verloren. Und ein weiterer Bruchteil geht verloren, da die Brennelemente, die in heutigen Druckwasserreaktoren stecken, nur zu 5% genutzt werden. Und insgesamt ergibt sich dann eine Natururannutzung von nur 1%. Mhm. Und beides ist beim Dual-Fluid-Reaktor nicht mehr nötig. Man braucht keine Anreicherung und man kann den Brennstoff im Reaktor durch diese Zirkulation und ständige Aufbereitung zu 100% nutzen. Damit hat man eben die hundertfache Nutzung des Brennstoffs und das verringert weiter die Kosten.
Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wie ist es denn mit dem atomaren Abfall, der ja immer wieder Problem ist?
Das ist miteinander verbunden. Der heutige Abfall aus Druckwasserreaktoren sind genau diese 95% ungenutztes Uran plus eben minoren Aktiniden und Plutonium, die eben nicht mehr gespalten werden können in den heutigen Druckwasserreaktoren. Und dann muss man die Brennelemente rausnehmen, möglicherweise noch aufbereiten, aber auf jeden Fall landen sie im Endlager und stellen dann hunderttausende Jahre das geologische Abfallproblem dar. Wenn man genau diese 95% auch noch spaltet, dann nur noch Spaltprodukte hat, müssen diese Spaltprodukte nur noch 300 Jahre etwa gelagert werden. Und das ist dann schon eine ganz erhebliche Verbesserung. Man kann übrigens diese 300 Jahre auch noch reduzieren auf 100 Jahre, indem man die Spaltprodukte in einer Transmutation noch unterzieht. Dann wird das Ganze nicht mehr ganz so effizient, aber immer noch sehr effizient und würde das Endlagerproblem noch weiter verkürzen.
Jetzt ist es so, dass spätestens nach Fukushima, aber eben auch Tschernobyl, die Atomkraft in Deutschland ja einen sehr, sehr schweren Stand hat. Verglichen an allen Kraftwerken der Welt sind diese beiden Unfälle im Prinzip natürlich relativ wenig und fast zu vernachlässigen, aber sie gingen logischerweise durch die Presse und durch die Öffentlichkeit und haben dann ja auch aufgrund der sehr spontanen Entscheidung von der damaligen Bundesregierung dazu geführt, dann aus der Atomenergie auszusteigen. Reiten Sie da nicht ein totes Pferd?
Totes Pferd mag vielleicht in Deutschland noch ein bisschen so sein, obwohl hier auch die Diskussion wieder in Gang kommt. Also auch allein die Laufzeitverlängerung, die man jetzt wieder neuerdings hat, aber auch die Diskussion geht ja in die Richtung, dass viele in der Bevölkerung auch der Meinung sind, man sollte auch neue Reaktorkonzepte fördern. Totes Pferd wäre vielleicht tatsächlich in Deutschland auf die Druckwasserreaktoren zu setzen, aber es gibt ja weltweit viele neue Konzepte und Länder wie die USA und Kanada unterstützen auch diese neuen Konzepte behördlich in der Genehmigung und in der gesamten Prozedur. Und daher denke ich, dass das kein totes Pferd ist.
In einem Ihrer Vorträge habe ich Sie sagen hören, dass Deutschland sowieso wieder auf Atomenergie zurückkommen wird, so oder so, selbst wenn es noch ein paar Jahre dauert. Wie kommen Sie zu der Annahme?
Weil einfach nichts anderes übrig bleibt. Ich gehe mal davon aus, dass man tatsächlich aus Kohle und später auch Gas aussteigen will. Gas hat ja im Moment nur den Zweck zu verschleiern, dass die erneuerbaren Energien keinen zuverlässigen Strom liefern können. Aber wenn man aus Kohle aussteigt, und man wird auch irgendwann aussteigen müssen, weil die Ressourcen ja auch dann knapper werden, aber das dauert schon noch ein paar hundert bis tausende Jahre, man wird dann eigentlich nur noch die Kerntechnik übrig behalten, die ein Industrieland versorgen kann. Es bleibt nichts anderes mehr übrig. Die Erneuerbaren sind zu volatil und können nicht zuverlässig für eine Industrienation liefern. Deswegen bleibt nichts anderes als Kerntechnik übrig am Ende.
Das werden jetzt Luisa Neubauer und Co. nicht so gerne hören.
Ja, aber die Zahlen sagen leider was anderes. Also man kann da noch so gegen anschreien. Man kann die Physik nicht umgehen und es wird so kommen.
Eigentlich klingt das alles viel zu schön, um wahr zu sein. Gibt es denn auch Nachteile?
Ja, der Hauptnachteil, der uns ja oft vorgeworfen wird, ist, dass es ihn noch gar nicht gibt. Und deshalb müsse man ihn ja auch nicht entwickeln. Also nach dieser Logik hätte man auch das Feuer nicht erfunden. Natürlich, es gibt ihn noch nicht. Und ich ziehe eher daraus den Schluss, jetzt möglichst schnell die Entwicklung doch anzugehen, damit wir ihn noch möglichst bald haben. Natürlich gibt es auch Szenarien, wo im Reaktor was passieren kann. Das ist bei jeder Industrieanlage der Fall. Das sind aber Szenarien, die nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt große Mengen an Radioaktivität nach außen dringen. Denn der Reaktor ist ja unterirdisch, ist komplett eingeschlossen und das kann man sehr gut machen, weil er so klein und kompakt ist. Und damit werden alle Stoffe in den Reaktorgebäude eingeschlossen. Der ist überdies ja auch drucklos. Er arbeitet nicht mit Druck wie bei Druckwasserreaktoren, sondern arbeitet im Wesentlichen mit Atmosphärendruck. Und wenn was passiert, wird das einfach im schlimmsten Falle zusammenkrachen im Innern des Gebäudes und dann hat man dort etwas, ich sag mal, eine ungünstige Konfiguration, die man aufräumen muss, aber eben nicht die Gefahr, dass etwas nach außen dringt.
Ja, wie alt ist eigentlich die Idee der Dual-Fluid-Reaktoren?
Also die erste Idee war tatsächlich schon im Jahr 2000, wenn ich mich richtig erinnere, Ende 2009, da kam die erste Idee auf. 2010 und 2011 haben wir das dann weiter ausgearbeitet, natürlich am Anfang so eher hobbymäßig und haben das dann September 2011 zum Patent angemeldet und seitdem können wir auch offen drüber sprechen. Vorher haben wir das noch immer unter Geheimhaltung gemacht, aber wir haben dann versucht, das ja erst mit größeren Firmen zusammen zu entwickeln, aber die hatten alle kein Interesse, weil das irgendwie Nuklearneuentwicklung, das klingt jetzt wirtschaftlich erstmal nicht so interessant. Ja, seit anderthalb Jahren haben wir dann ein Team, das in der Lage ist, eine Firma zu gründen und das richtig kommerziell zu verfolgen. Und so geschieht das jetzt mit der neuen Dual Fluid Energy Incorporated, die in Kanada sich gegründet hat.
Ja, ich habe die Frage nach dem Alter der Idee auch deswegen gestellt, weil Sie eben gesagt haben, der angebliche Nachteil sei, dass es das halt noch nicht gibt. Und ja, ich frage mich tatsächlich, warum gibt es denn das noch nicht? Ist es zu teuer oder ist es zu kompliziert, da etwas zu bauen, um eben auch zu belegen, okay, das funktioniert?
Ja, man muss ja bedenken, das ist die erste Reaktorneuentwicklung seit den 60er Jahren. Man ist einfach weltweit nicht mehr so in Übung, was Neues zu entwickeln. Das war ja ganz anders in den 40er, 50er Jahren, als man praktisch alles ausprobiert hat. Jede Idee wurde mehr oder weniger sofort mal umgesetzt, mal ausprobiert. Und da musste man auch nicht 5 Jahre auf eine Genehmigung warten, auf eine Lizenz und lauter Sicherheitsberichte abliefern, sondern da hat man den Technikern und Physikern vertraut, die in Los Alamos oder ähnlichen Laboren einfach mal was ausprobieren wollen. Und das hat ja dann auch weitestgehend gut funktioniert. Es gab auch kleinere Unfälle, aber da hatte man dieses Vertrauen in Wissenschaftler und Techniker noch. Jetzt muss es eher umgekehrt sein, dass die Techniker und Wissenschaftler sich auf die Behörden verlassen, dass die ihnen vertrauen. Und das ist nicht so einfach, etwas Neues zu entwickeln. Als kleine Gruppe, die das so hobbymäßig macht, schon ohnehin nicht. Aber auch die größeren Firmen, wie gesagt, haben sich nicht dafür interessiert am Anfang.
Ja, Stichwort Behörden, da sind wir bei der Frage der politischen Durchsetzbarkeit dieses Modells. Die Politik strebt ja zumindest in der öffentlichen Kommunikation an, sowieso auf erneuerbare Energien umzusteigen und das zu möglichst 100% dann eben auch abdecken zu können, was gebraucht wird.
Ja, da kann ich nur sagen, viel Spaß. Ich meine, man sieht ja jetzt schon die ganzen Auswirkungen und es wird immer noch der schwarze Peter hin und her geschoben. Eine lange Zeit hieß es ja, die bösen Kohlekraftwerke verstopfen die Netze, deswegen kommen die Erneuerbaren nicht zum Zuge, obwohl die massiv gefördert werden. Jetzt ist die Kohle ja auch dabei auszusteigen aus der Kohle und trotzdem funktioniert es noch nicht. Jetzt schiebt man das auf Putin, der uns ja den Gashahn zugedreht hat, obwohl das ja keine erneuerbare Energie ist. Also ich bin gespannt, welche Ausreden noch kommen. Aber es gibt eine einfache Größe, an der man das messen kann und man kann sich da zurücklehnen und dem Schauspiel zusehen, weil man genau weiß, wie es endet, nämlich der sogenannte Erntefaktor oder energetische Erntefaktor. Der drückt sowas wie die Energieeffizienz von Kraftwerken aus und da kann man sehr gut Kraftwerkstechniken miteinander vergleichen. Und wenn man das tut, kommt heraus, dass die fossilen Energieträger wie Gas, Kohle und Öl etwa 10-mal so effektiv arbeiten, wahrscheinlich eher noch so 20-mal so effektiv wie Solar und Wind und auch Biomasse. Der Erntefaktor von Biomasse ist nahezu, oder auch von Solar und Wind, ist dicht an 1, was heißen würde, dass man in die Kraftwerkstechnik mehr Energie reinsteckt, als rauskommt. Also es rechnet sich gerade noch so, aber reicht nicht aus, um eine Volkswirtschaft zu betreiben. Bei Kernenergie ist es umgekehrt, da ist der Erntefaktor etwa 3-mal so hoch bei heutiger Kerntechnik wie bei Gas und Kohle.
Ja? Und bei Dual Fluid zwischen 1000, 2000 und theoretisch sogar 10.000, richtig?
Ja, also um das in konkreten Zahlen zu sagen, Solarenergie ist etwa 1,6, Kohle und Gas sind so etwa um die 30. Ja, und heutige Kernkraft hat einen Erntefaktor von 100. Das heißt, man kriegt 100-mal so viel Energie raus, wie man reingesteckt hat. Und bei dem Dual-Fluid-Reaktor hatten wir ausgerechnet, mit dem kleinen modularen Reaktor käme man auf eine weitere etwa Verzehnfachung des Erntefaktors, also etwa 800. Und das ist nur der Anfang. Man kann das noch steigern durch größere Kraftwerke. Ist natürlich noch nicht gebaut, kann sein, dass es da auch wieder Abstriche gibt in der Realität, aber man kommt auf eine ganz ordentliche Effizienzsteigerung. So viel kann ich, denke ich, sagen hier.
Die Technologie kann ja noch viel mehr. Sagen Sie doch einmal ein bisschen was zu den Einsatzmöglichkeiten.
Ja, der Dual-Fluid-Reaktor ist ja auch ein Hochtemperaturreaktor. Das liegt daran, dass wir da sehr korrosionsbeständige Materialien einsetzen können und das liegt auch wiederum an der kleinen Größe. Damit ist man in der Lage, auch synthetische Kraftstoffe zu produzieren. Bei 1000 Grad Celsius kann man die heutigen Kosten für übliche Brennstoffe wie Benzin sogar unterbieten und kann damit den gesamten Verkehrssektor und auch den Industriesektor bedienen, was ja im Gegensatz zur Energiewende, wo man sich ja komplett auf den Stromsektor fokussiert hat, nicht möglich wäre. Also das wäre hier noch ein weiterer Vorteil. Wenn eine Energiewende gelingen kann, dann geht das eigentlich nur mit Dual-Fluid-Technik.
Da frage ich jetzt aber nochmal nach, weil Sie gerade sagten, 1000 Grad ist nicht gerade bei diesen Temperaturen schon ein Korrosionsproblem gegeben?
Ja, das ist jetzt wieder so ein Problem des Tellerrands. Also die Reaktortechniker aus der heutigen Druckwassertechnologie kennen diese Materialien nicht, weil man bei diesen großen Strukturen immer nur Stahl einsetzt in verschiedenen Varianten und daran forschen die hauptsächlich auch, um das zu verbessern. Wir können uns aus dem vollen Spektrum bedienen, weil wir davon auch nur wenig benötigen. Das ist kein Kostenfaktor. Wir können uns aus dem vollen Spektrum der Industrie bedienen, was die Industrie heute an Materialien zu bieten hat. Das heißt, wir können hochkorrosionsbeständige Keramiken und ähnliches verwenden und die halten noch viel höhere Temperaturen aus und werden auch unter viel härteren Bedingungen eingesetzt in der nicht-nuklearen Industrie.
Dann wünsche ich Ihnen den langen Atem, den Sie vermutlich benötigen werden und bedanke mich für das Gespräch, Herr Ruprecht.
Ich danke Ihnen auch.